Deutschlandfunk Kultur heute.
Mit Jörg Biesler, guten Tag. In Italien wird schon vor der Eröffnung der Kunstbiennale in Venedig gestritten, wie denn diese zusammen mit der Kasseler Documenta wohl wichtigste Kunstausstellung der Welt durchzuführen sei. Jetzt wird sogar diskutiert, ob das Biennale-Konzept mit Länderpavillons überhaupt noch funktioniert. Das ist ein Thema heute. Außerdem ein Missbrauchsskandal. Dem Künstler Marco Rupnik, der wesentlich für die katholische Kirche arbeitet, wird vorgeworfen, er habe Ordensschwestern sexuell missbraucht. Und wir berichten über anhaltende finanzielle Schwierigkeiten der Metropolitan Opera in New York. Am Samstag wird die 61. Kunstbiennale Venedig eröffnet, allerdings ohne Ministerpräsidentin Giorgia Meloni und Kulturminister Alessandro Giuli. Die bleiben fort, weil Biennale-Präsident Pietrangelo Buttafuoco Russland wieder teilnehmen lässt. Am Donnerstag, auch darüber haben wir berichtet, ist dann auch noch die Biennale-Jury geschlossen zurückgetreten. Heute Nachmittag hat der Iran ohne Angabe von Gründen seine Teilnahme abgesagt. Und jetzt wird sogar diskutiert, ob das Biennale-Konzept eigentlich noch zeitgemäß ist. Es geht eigentlich um die Kunst, aber wer da was zeigt, das ist auch in Venedig hochpolitisch. Anna Giordano ist unsere Korrespondentin in Rom. Ich habe sie gefragt, warum sich Ministerpräsidentin, Kulturminister und Biennale-Präsident eigentlich streiten, obwohl doch alle aus demselben politischen Lager kommen.
Ja, es liegt wohl einerseits an der Persönlichkeit dieses Pietrangelo Buttafuoco, des neuen Biennale-Präsidenten. Der ist ein freiheitsliebender Künstler, hat so seine eigenen Ansichten und so ein bisschen auch ein Querläufer. Und er spricht eben hier von einer UNO der Kunst und möchte jegliche politische Einflussnahme oder sagen wir Zensur aus dieser Biennale raushalten. Und die Regierung Italiens ist aber ganz anderer Meinung. Es war jetzt auch zum Beispiel kürzlich der Ukraine Präsident Zelensky zu Besuch. Und natürlich versichert Giorgia Meloni immer wieder, wir stehen auf der Seite der Ukraine und wir stehen auf der Seite der EU. Und diese Linie möchte man treu bleiben. Und deshalb ist es da jetzt sozusagen zu einer Art Spaltung gekommen. Einerseits die Regierung und andererseits die Biennale.
Was heißt das denn für die Zukunft von Pietrangelo Buttafuoco, der ja neuer Biennale-Präsident ist, muss man sagen? Steht er jetzt so sehr in der Kritik, dass es ihn möglicherweise das Amt kosten könnte?
Das ist nicht so ganz absehbar. Also hier in Italien sind auch Amtsrücktritte ein bisschen seltener, habe ich immer das Gefühl, als in Deutschland. Also trotz relativ großer Skandale halten die Leute so an ihren Ämtern fest und das wird auch irgendwie mehr toleriert. Also ganz aktuell ist das noch nicht in der Diskussion, sondern ich denke, dass der jetzt diese Biennale auf jeden Fall auch erstmal durchziehen wird.
Eine Biennale, die stattfinden wird ohne Jury und damit auch ohne Löwen, die ist nämlich zurückgetreten. Zunächst hat sie gesagt, Russland und Israel will sie ausschließen von der Preisvergabe, denn gegen Wladimir Putin und Benjamin Netanyahu gäbe es Haftbefehle des Internationalen Strafgerichtshofs. Die Jury hat also schon Kriterien eingeführt, die nicht die Kunst bewerten, sondern die Länder, in deren Pavillons sie stattfinden. Jetzt ist sie dann letztlich ganz zurückgetreten, vergibt gar keine Preise mehr. Was wissen Sie denn über die Gründe für diesen Rücktritt? Die Jury äußert sich ja gar nicht dazu.
Genau, die Jury hat keine offizielle Begründung abgegeben. Es ist jetzt gestern in der Zeitung Corriere della Sera dieses Dokument erschienen, das von den Inspektoren verfasst wurde. Der Kulturminister Giuli hatte ja Inspektoren zur Biennale geschickt, um zu sehen, wie ist denn da jetzt eigentlich die Lage. Da wurden verschiedene Menschen interviewt und dabei ist eben rausgekommen, dass diese Jury sich offensichtlich in einer Zwickmühle befunden hat. Denn einerseits hat die EU-Kommission ja gedroht, der Biennale Fördergelder zu entziehen, wenn Russland teilnehmen sollten. Die Jury hat versucht, da so eine Art Kompromiss zu finden, indem sie Russland und Israel von der Preisverleihung ausschließen wollte. Und jetzt hat aber der israelische Künstler, also der, der den israelischen Pavillon bespielt, angekündigt, er werde rechtliche Schritte dagegen einleiten und hat auch schon mit seinen Anwälten gedroht. Es hätte jetzt sein können, dass die Jury, also dass die Jurymitglieder mit ihrem eigenen Vermögen dafür hätten gerade stehen können, wenn das jetzt rechtlich angezweifelt worden wäre, diese beiden Länder von der Preisverleihung auszuschließen. Und das war wohl der maßgebliche Grund, dass sie jetzt quasi nicht mehr vor und zurück konnten und dann beschlossen haben, zurückzutreten.
Insgesamt ein ganz schöner Scherbenhaufen, könnte man zusammenfassen. Die Diskussion über Antisemitismus auf der Documenta 15, die hat uns hier in Deutschland ziemlich lange beschäftigt und auch die Frage gestellt, ob man denn solche Großausstellungen, solche weltweiten Ausstellungen überhaupt noch veranstalten kann. Wie schaut man denn jetzt in Italien auf die Biennale? Die ist eine nationale Einrichtung, große Bekanntheit, eine Marke, kann man auch sagen, für Venedig wichtig, aber doch auch fürs ganze Land weltweit beachtet. Vor allem ja die Kunst- und die Filmbiennale. Sieht man das jetzt als eine vorübergehende Krise oder stellt man die Biennale insgesamt in Frage?
Also ich habe immer den Eindruck, die Italiener sind doch relativ krisenfest in dem Sinne, dass sie sich dadurch nicht so leicht aus der Bahn werfen lassen. Aber es ist natürlich schon so, da steht der Ruf der Biennale auf dem Spiel, es steht der Ruf der italienischen Regierung auf dem Spiel und man merkt schon, dass sich beide Seiten sehr stark bemühen, da jetzt irgendwie noch ein bisschen was gerade zu biegen, um, so würde ich das interpretieren, den Ruf der Biennale jetzt doch noch so einigermaßen zu rehabilitieren. Ob es da aber zu einer Versöhnung kommt, wage ich zu bezweifeln, also zumindest nicht bis zum Beginn der Biennale, aber so ein wirkliches Happy End, sage ich jetzt mal, ist nicht in Sicht.
Aber eine Riesenbelastung für die Biennale.
Ja, auf jeden Fall eine große Belastung. Und es ist ja tatsächlich die Frage, wie wird das weitergehen? Vor allem, man kann sich natürlich auch fragen, ist dieses Konzept überhaupt so noch tragbar oder müsste man nicht diese gesamte Biennale mal reformieren? Denn natürlich ist es so, wenn die Pavillons jeweils den Ländern gehören, dass dort nicht Künstler auftreten werden in diesen Länderpavillons, die jetzt den jeweiligen Ländern besonders kritisch gegenüber eingestellt sind. Denn sie werden ja auch teilweise aus dem Kulturministerium oder Ähnlichem finanziert. Und da ist eben die Frage, ob dieses Konzept in der heutigen Zeit noch tragbar ist oder ob man sich nicht grundsätzlich ja ein ganz neues Konzept für diese Biennale überlegen müsste.
Italien-Korrespondentin Anna Giordano über die Biennale in Venedig. Die wird am Samstag eröffnet. Und schon am Freitag sind wir mit Kultur heute live in Venedig und berichten über das, was dort zu sehen ist. Der Vatikan zeigt in Venedig Klangkunst von 24 Künstlerinnen und Künstlern und eine Arbeit vom kürzlich gestorbenen Alexander Kluge. Mit der Ausstattung von Kirchen hat die katholische Kirche lange den Künstler Marco Rupnik beauftragt. Er hat über 200 Mosaike in Kirchen auf der ganzen Welt gestaltet. Nun gibt es gegen ihn schwere Vorwürfe. Er soll 20 Ordensschwestern sexuell missbraucht haben. Und die Kirche ist diesen Fällen offenbar nicht ausreichend nachgegangen. Luisa Mayer hat den Fall recherchiert und mit Betroffenen gesprochen.
Anfang der 1990er Jahre in Süditalien. In San Giovanni Rotondo wird eine gigantische neue Kirche gebaut, zu Ehren des italienischen Volksheiligen Padre Pio. Sogar das deutsche Fernsehen berichtet.
Die Chiesa Padre Pio wird Europas größter Sakralbau der Neuzeit sein.
Der Architekt schlägt vor, im Innern der Kirche Kunst von Gerhard Richter aufzuhängen. Doch die Verantwortlichen entscheiden sich gegen Richter und andere Künstler und stattdessen für Marco Ivan Rupnik, einen Jesuiten und Mosaikkünstler aus Slowenien, der gerade eine steile Karriere hinlegt und für Mosaike mit frommen Bibeldarstellungen bekannt wird.
Es gibt diese großen schwarzen Augen, diese Linien, diese weiche Linienfluss. Wenn etwas böse ist, so, dann wird es gleich zackig. Also es ist sehr, sehr eingängig.
So beschreibt der Kunsthistoriker Gustav Schörkofer aus Wien Rupniks Kunst.
Es hat natürlich schon seine Qualitäten, weil es eine sehr stark manipulative Kunst ist. Das kommt von der koptischen Kunst, dann aus der romanischen Kunst oder was aus der byzantinischen Tradition hat er was, also Ikonen. Das ist ein Mischmasch und dann noch eben unterfüttert mit Gold.
Mit diesem ostkirchlich geprägten Stil und dank seiner Kontakte in den Vatikan gelingt Rupnik der Durchbruch.
To triumph in the world of art is a privilege that few reach. Rupnik has accomplished that and more.
In der Kunstwelt triumphieren nur wenige. Rupnik hat das geschafft. Und mehr.
Rupnik darf eine Privatkapelle des Papstes im Vatikan neu gestalten, bekommt einen Auftrag nach dem nächsten, gründet ein Kunstzentrum in Rom. Dort lernt ihn 2008 Schwester Samuel kennen, eine junge Ordensschwester aus Frankreich. Sie beginnt eine Ausbildung zur Mosaikkünstlerin bei ihm. Rupnik schlägt ihr früh ein Einzelgespräch vor. Doch dann verhält er sich etwas merkwürdig.
Er hat zu mir gesagt, komm um 22 Uhr aus deinem Zimmer herunter, klopf an und sei diskret, denn es gibt immer Leute, die sich seltsame Dinge denken könnten. Ich erwarte dich um 22 Uhr.
Bei diesem Gespräch habe Rupnik sie gegen ihren Willen umarmt, soll dabei gesagt haben, ich bin Priester, du bist Ordensschwester, das ist alles ganz rein zwischen uns. Samuel fühlt sich von Rupnik zunehmend bedroht.
En fait, j'avais tout le temps peur de lui, même physiquement dans une salle, dans une pièce, quand il rentrait.
Ich hatte die ganze Zeit Angst vor ihm, sogar körperlich. Und davor, mit ihm in einem Raum zu sein. Wenn er reinkam, fühlte ich mich sofort unwohl.
Tout de suite, j'étais pas bien.
Für Samuel sind Rupniks Übergriffe untrennbar mit seiner Kunst verbunden. Denn er habe sie sogar angefasst, als sie gemeinsam Mosaike in Kirchen verlegt hätten.
Donc, gibt es also einen Zusammenhang zwischen den Mosaiken und dem Missbrauch?
Et les abus?
In meinem Fall, ja.
Bah, dans mon histoire, oui.
Und auch andere Frauen berichten von Übergriffen. Sie werfen Rupnik sexuellen Missbrauch und teilweise sogar körperliche Gewalt vor.
Er hat seine Handflächen auf meine gelegt und dann hat er angefangen, mit viel Gewalt zuzudrücken. Ich habe um Hilfe gerufen, aber er hat einfach immer weiter gedrückt.
Er hat mir gesagt, dass er im Gebet gespürt hat, dass unsere Beziehung nicht exklusiv sein kann, sondern dass wir sie nach dem Vorbild der Dreifaltigkeit führen müssen. Und um zu beweisen, dass unsere Beziehung uns wirklich zur inneren Freiheit bringt, müssten wir noch eine Schwester dazu holen und mit ihr Sex haben.
Rupnik selbst äußert sich auf Deutschlandfunk-Anfrage nicht zu den Vorwürfen. Sein Erfolg als Künstler und sein gutes Netzwerk zur Kirchenoberin haben ihn jahrzehntelang geschützt. Und sogar Papst Franziskus soll sich mit dem Fall beschäftigt haben. Und dann, im Jahr 2022, berichten erstmalig italienische Medien über die Vorwürfe gegen Rupnik. Und inzwischen, seit einigen Monaten, läuft im Vatikan ein kirchenrechtlicher Prozess gegen Rupnik hinter verschlossenen Türen. Aber wofür genau er angeklagt ist und wann der Prozess vorbei sein könnte, all das ist noch unklar.
Luisa Mayer über den Künstler Marco Rupnik. Die ganze Geschichte erzählt der Deutschlandfunk-Podcast Heilsverbrechen, der Fall Rupnik, jetzt in der Deutschlandfunk-App. Das Opernpublikum in Bern, das gilt als eher konservativ und so wurde schon lange vor der Premiere von Giuseppe Verdis Macht des Schicksals spekuliert, was denn die Zuschauer da wohl erwarten wird. Denn Regie führt die deutsche Regisseurin Julia Lowski, die ist bekannt dafür, dass sie die Stücke gegen den Strich bürstet, erweitert durch Videoprojektionen und Figuren, die im Stück eigentlich gar nicht vorkommen. In diesem Fall sollten das zum Beispiel die Ahnen des Protagonisten sein. Alvaro ist das, ein Nachfahre der Inka und im Stück geht's auch um Rassismus. Und Alvaro, der liebt Leonora, deren Vater im Streit umkommt. Die Macht des Schicksals erzählt dann von der Flucht des Liebespaars und am Ende sind die meisten Figuren tot. Jörn-Florian Fuchs hat die Macht des Schicksals in Bern gesehen. Florian, eine multimediale Inszenierung, eine radikale Neudeutung war in Bern, vielleicht muss man sagen, befürchtet worden. Gab's die auch?
Die gab es auf jeden Fall. Ich nehme es vorweg, es war ein großer Erfolg. Es gab ein paar obligatorische Buß. Ich finde das auch immer völlig in Ordnung, wenn es Leute gibt, denen was nicht gefällt und die sich dann am Ende, allerdings auf eine eher höfliche Weise, also nicht mit Schreierei, sondern mit eher einem sanften Bu vielleicht doch dann Luft verschaffen. Aber das ist alles Nebensache. Es fängt nämlich erstmal für alle eigentlich sehr spaßig und wunderbar leicht an. Wir sehen, was oft bei den Inszenierungen von Julia Lowski ist, ein Vorspiel gleichsam auf, vor und dann auch im Theater per Video. Es sind nämlich ein paar Leute, die noch unbedingt Karten wollen für diese Aufführung. Stellt sich dann heraus, dass der Alvaro auch dabei ist. Aber es gibt auch eben den Vater von Leonora und der hat die goldene Abokarte des Opernhauses Bern und die sticht natürlich eigentlich alle anderen aus und dann gibt er noch ein paar Scheine rüber und dann kriegt er eben den offenbar letzten Platz und seine Tochter Leonora, die taucht auch dort auf, also sprich aus diesen Theaterbesuchern zunächst, da geht es langsam in die Opernhandlung über, weil der gute Alvaro sich doch dann Eintritt verschafft, Zutritt und dann kommt es zu diesen fatalen Ereignissen. Es beginnt also wirklich als kapitalismuskritische Komödie mit Lokalbezug.
Ja, aber eine Komödie, die man sich gerne gefallen lässt, offenbar. Es geht um Krieg, es geht um die Liebe, es geht um Rassismus. Was macht Julia Lowski aus dem Stück, aus dem Stoff?
Also die Grundhandlung, auch mit dem tragischen Ende, die ist ziemlich genau nachvollziehbar, eigentlich fast jeden Moment und wird fast geradlinig erzählt. Das Ganze ist aber angereichert mit ganz viel Videoeinsatz, mit ganz vielen Extra-Ebenen. Da gibt es beispielsweise eben diesen Vater, der dann ja am Anfang umkommt, der als Theaterbesucher oder als geisterhafte Figur immer wieder mal auftaucht. Leonora flüchtet sich an einer Stelle ja in ein Kloster und dort ist der Pater plötzlich auch der Vater oder es sieht so aus praktisch, als ob er auch diese Figur ist. Das heißt, die unterschiedlichen Charaktere verschwimmen ein wenig. Du hast schon gesagt, der Punkt des Rassismus, das ist der Regisseurin wirklich wichtig und das wird auf eine bisschen didaktische, aber trotzdem charmante Weise gemacht. Da kommen nämlich junge Menschen von schwarzer Hautfarbe, die einfach auch zum Teil auf Schweizerdeutsch so ein paar Dinge vorlesen, rezitieren, wo es eben um den gegenwärtigen Rassismus auch geht. Das wirkt aber nicht aufgepfropft, das passt irgendwie in dem Ganzen auch sehr, sehr gut hinein und es gibt unglaubliche Schauwerte. Es ist auch eine große Show wirklich, die einem ständig bei Atem hält. Und trotzdem ist es dieses Mal so, dass das nicht irgendwie ausfranst und dass so die manchmal extreme Ästhetik, die es bei den Inszenierungen von Julia Lowski gibt, dass die so ein bisschen reduziert ist. Und das ist vielleicht auch für so ein Publikum in Bern auch ganz gut, weswegen die meisten wirklich sehr beeindruckt waren. Das hörte man auch in den Nachgesprächen. Also die konnten damit sehr viel anfangen, dass es eben mal nicht so eine konventionelle Inszenierung ist.
Die Musik ist Verdi-typisch vielfältig, könnte man sagen. Es gibt Momente der Überwältigung, aber auch ganz feinsinnige, melancholisch stille Passagen. Was macht die neue Musikchefin in Bern, Aleftina Joffe, und das Ensemble daraus?
Das ist großartig. Das sind gewaltige, brutale Klangtableaus, die Joffe hier dirigiert. Wir hören mal hinein jetzt, wir hören Preciosilla, Marcella Rahal. Das ist insgesamt brillant gesungen. Caterina Marchesini auch noch zu nennen als Leonora. Eine fantastische Besetzung, die man in Bern hat. Und ein Wort zu diesem Rataplan. Diese Preciosilla ist ja eine Frau, die zum Krieg aufruft. Und wir sehen auf der Bühne Kinder, die werden rekrutiert für Kriege, auch von heute. Wir sehen ein Miniaturland, eine Miniaturlandschaft, Modelle praktisch, wo ein Krieg nachgespielt wird. Fantastische Bilder, fantastische Inszenierung. Einfach ein großartiger Abend.
Verdis Macht des Schicksals in Bern, Jörn Florian Fuchs, vielen Dank. Wir wechseln an eines der bedeutendsten Opernhäuser der Welt, die Metropolitan Opera in New York, die Met. Dort stehen die größten Stars der Klassikszene auf der Bühne. Das Niveau der Aufführung ist extrem hoch. Aber die Met ist, wie in den USA üblich, nicht staatlich finanziert, sondern eine Stiftung. Und zwar eine, die seit der Pandemie unterfinanziert ist. Abhilfe schaffen sollten regelmäßige Gastspiele in Saudi-Arabien. 200 Millionen Dollar Einnahmen hat man sich davon erhofft. Aber daraus wird jetzt nichts. Martin Ganselmeier.
Bereits seit Januar wackelte der Deal mit den Saudis, den Intendant Peter Gelb im vergangenen Herbst stolz der Öffentlichkeit vorgestellt hatte. Nun kam die offizielle Absage. Aufgrund der wirtschaftlichen Folgen des Iran-Krieges müsse sich Saudi-Arabien künftig auf wesentliche Projekte konzentrieren. Offensichtlich ist ein dreiwöchiges Gastspiel der Metropolitan Opera in der saudischen Hauptstadt Riad, das 8 Jahre lang jeweils im Februar stattfinden sollte, aus Sicht der Saudis nicht bedeutend genug. Das ist eine sehr große Enttäuschung, reagierte der Intendant der Metropolitan Opera, Peter Gelb, in einer schriftlichen Stellungnahme. Sein Haus müsse sich jetzt nach finanziellen Alternativen umschauen. Eine mögliche neue Geldquelle hatte Intendant Peter Gelb schon Mitte März im Interview mit dem ARD-Studio New York vorgestellt. Die Metropolitan Opera, eine der wichtigsten Kulturinstitutionen Amerikas, habe bislang noch keinen Namenssponsor.
To our right and to our left in Lincoln Center is the Koch.
Rechts und links von uns befinden sich das New Yorker Ballett im David H. Koch Theater und die New York Philharmonie in der David Geffen Hall. Es gibt ja also eine Branding-Möglichkeit für zusätzliche Einnahmen. Der Intendant der Met denkt an reiche Milliardäre, die sich durch ein solches Namenssponsoring über ihren Tod hinaus verewigen könnten. Aus der Metropolitan Opera könnte zum Beispiel die Elon Musk Opera oder oder die Bill Gates Opera werden. Allerdings drängt die Zeit. Bis zum Ende des fiskalischen Jahres am 31. Juli muss Peter Gelb 30 Millionen Dollar auftreiben. Geld, das eigentlich von der saudischen Regierung kommen sollte. Die Ratingagentur Moody's hat die Kreditwürdigkeit der Metropolitan Opera gerade zum dritten Mal innerhalb eines Jahres herabgestuft. Für den Intendanten gibt es nun keine Tabus mehr. Seit Januar sucht er einen Käufer für die beiden riesigen Wandgemälde von Marc Chagall im Foyer der Met. Ihr Schätzwert rund 55 Millionen Dollar.
Although we would like to sell them, we would only sell them to a donor who would keep them permanently in place.
Wir würden sie nur an einen Käufer verkaufen, der sie an ihrem jetzigen Platz in der Met belässt. Wir hätten dann mehr Geld, die Gemälde aber blieben hängen. Immerhin eine Namensplakette würde auf den neuen Besitzer hinweisen. Wir hoffen, dass ein Kunst- und Opernliebhaber unseren Aufruf hört und die Idee mag. Das ist, als besitze man ein Gemälde, das man aber in einem Museum zeigt. Die Finanzprobleme der Metropolitan Opera in New York begannen mit der Corona-Pandemie. Intendant Peter Gelb musste damals das Orchester auflösen. Erstklassige Musiker wanderten ab. Wichtige Sponsoren zogen sich zurück. Weil auch die Ticketeinnahmen zurückgingen, musste Gelb das Stiftungskapital anzapfen. Vor 4 Jahren betrug dies noch 340 Millionen Dollar. Seitdem ist es um 120 Millionen Dollar geschrumpft. Staatliche Subventionen bekommt die Metropolitan Opera nicht, betonte Intendant Gelb im ARD-Interview, weshalb er dringend sehr reiche Opernliebhaber sucht. Hätten wir ein Stiftungskapital von 1 Milliarde Dollar, dann betrügen die jährlichen Zinsen 50 Millionen Dollar. Zusammen mit den jährlichen Spenden würde dies all unsere Probleme lösen. Tragische Ironie, trotz der akuten Finanznot erlebt die Metropolitan Opera gerade eine ihrer erfolgreichsten Spielzeiten. Richard Wagners Tristan und Isolde war solch ein Publikumsrenner, dass zusätzliche Aufführungen in den engen Spielplan gequetscht wurden. Und Innocence, eine zeitgenössische finnische Oper über Schusswaffengewalt an Schulen, begeisterte Kritiker und Publikum gleichermaßen. All unsere Probleme wären gelöst, fänden wir einen Multimilliardär, der uns 1 Milliarde Dollar gibt, sagt Peter Gelb.
It's a rounding error for a triple-digit billionaire.
Für jemanden, der mehr als 100 Milliarden Dollar besitzt, ist das doch nur ein Rundungsfehler.
Die Metropolitan Opera in New York sucht Stifter. Bleiben die Kulturmeldungen mit Luca Pizzato und gleich die erste. Ist eine gute.
Ja, denn wie die Stiftung Preußischer Kulturbesitz mitteilte, gibt es jetzt einen offiziellen Wiedereröffnungstermin für das Pergamonmuseum in Berlin. Ab dem 4. Juni 2027 kann man sich die antiken Sammlungen, wie zum Beispiel den Pergamonaltar, wieder anschauen. Und das nach fast 4 Jahren Sanierungsarbeiten. Einen Wermutstropfen gibt es dennoch. Der Südflügel des Museums, in dem auch das Ishtar-Tor von Babylon steht, wird noch bis voraussichtlich 2037 sanierungsbedingt geschlossen bleiben. Das Pergamonmuseum ist nicht das einzige, was in Deutschland sanierungsbedürftig ist. Für die Sanierung kultureller Einrichtungen und Denkmäler hat Kulturstaatsminister Wolfram Weimer nun Fördermittel zugesagt. 35 Millionen Euro sollen fließen, um unter anderem den Glockenturm der Kaiser-Wilhelm-Gedächtniskirche in Berlin zu sanieren und das Museum für Hamburgische Geschichte baulich zu modernisieren. Mit den Mitteln des Förderverfahrens Kultur Invest unterstützt der Bund Kulturbauten von nationaler Bedeutung. Die Bedeutung des Kinos geht über nationale Grenzen hinaus. Und weltweit gehen auch immer mehr Menschen ins Kino, vor allem junge Menschen. Das ergab eine internationale Publikumsbefragung der Global Cinema Foundation. Das Ergebnis war ein starker Besucherzuwachs, vor allem unter den 25-Jährigen. Außerdem gaben mehr als 70% aller Befragten an, dass Kinobesuche wichtig für ihr Wohlbefinden seien. Nach den gebeutelten Corona-Jahren gibt es für die Branche also wieder Grund für Zuversicht. Auch die deutschen Kinos spüren den Aufwärtstrend. Im ersten Quartal 2026 konnten sie wieder Besucherzahlen verzeichnen, die in etwa dem Vor-Corona-Niveau entsprechen. Und noch eine Nachricht aus der Welt des Films. Der iranische Verband unabhängiger Filmemacher freut sich über neue Regeln der Oscar Academy in Los Angeles. Ab 2027 können sich Filmemacher nämlich auch über Preise auf großen Festivals für den Academy Award qualifizieren. Bisher erfolgte die Auswahl der KandidatInnen über die offiziellen Komitees der Produktionsländer. Mit der neuen Regelung würden nun unabhängige Filmemacher aus autokratischen Systemen unterstützt, zitiert die amerikanische Zeitschrift Variety den iranischen Verband unabhängiger Filmemacher. Denn regimekritische Filme würden nach Angaben des Verbandes von den Komitees nur selten für die Oscars ausgewählt. Der Cannes-Gewinner Ein einfacher Unfall beispielsweise von Jafar Panahi wurde vom Iran nicht für die Oscars nominiert und trat stattdessen für Frankreich an. Marisol Corbeau, Präsidentin der Fondation Corbeau, ist vergangenen Mittwoch im Alter von 89 Jahren gestorben, wie der Stifterrat heute mitteilte. Gemeinsam mit ihrem Mann Gérard Corbeau hatte sie 2001 der Stadt Köln 170 impressionistische und neoimpressionistische Gemälde als Dauerleihgabe überlassen. Seither trägt das Wallraff-Krichertz-Museum den Namenszusatz Fondation Corbeau.
Luca Pizzato mit den Kulturmeldungen. Dankeschön. Die Lage in der Straße von Hormuz, der erneute Zortschrei zwischen den USA und Europa und die Kraftstoffpreise, das sind Themen in den Informationen am Abend nach den Nachrichten im Deutschlandfunk. Jörg Biesler, danke fürs Zuhören bei Kultur heute.